Wenn du regelmäßig die Bibel liest, dann kennst du das Phänomen. Die Bibel liebt es, ihre Leser immer wieder in eine große Spannung hineinzunehmen. Und manchmal entsteht diese Spannung im Rahmen eines größeren Textes und plötzlich merkt man da, ja, wie bringe ich jetzt die Aussagen zusammen? Und manchmal geschieht das innerhalb von einem oder von zwei Versen. Und ein wunderschönes Paradebeispiel dazu ist beispielsweise im Brief des Apostel Paulus an die Philipper zu finden. Und wenn du jetzt deine Bibel dabei hast, dann schlag doch einmal Philipper 2 auf. Und wenn du die nicht dabei hast, aber dein Handy, dann nimm doch jetzt dein Handy hervor. Vielleicht hast du sowieso ein Bibel-App. Oder aber du gehst jetzt auf bibelserver.com und dann hast du alle Bibelübersetzungen vor dir. Also Philipper 2, dort ist der Vers 12 und 13. Die Sätze sind unmittelbar zusammen. Dort steht, setzt alles daran, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Setzt alles daran. Und dann geht es gleich weiter. Denn Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Spürst du die Spannung? Also wie läuft das jetzt? Ist es jetzt mein Job, dass sich die Kultur des Himmels immer mehr in mir ausbreitet? Oder regelt jetzt das alles Gott, dass dieser Charakter von Jesus in meinem Leben immer mehr sichtbar wird? Und wenn du jetzt den ersten Teil dieses Textes nimmst, dann wirst du vermutlich sagen, doch, das habe ich verstanden. Da ist ganz viel Engagement gefragt. Dieser erste Teil, der spricht davon, dass da Leidenschaft gefragt ist. Es kommt offensichtlich auf mich und auf dich an. Wenn wir jetzt zum zweiten Teil des Textes gehen, dann stellt sich plötzlich eine ganz große Gelassenheit bei mir ein. Wenn ich jetzt den zweiten Teil lese, dann breitet sich eine Ruhe in meinem Herzen aus. Es ist ja ganz offensichtlich so, dass Gott es richten wird, oder? Das ist diese Spannung. Und die meisten von uns möchten möglicherweise diese Spannung am liebsten auflösen. Entweder in die Richtung Engagement und Leidenschaft, oder aber in die Richtung Gelassenheit und Ruhe. Und ob du eher in diese linke Richtung tendierst oder ob du eher in diese rechte Richtung tendierst, das hat vermutlich gar nicht so viel mit dem Glauben zu tun, sondern vielmehr mit deiner Persönlichkeitsstruktur. So wie du halt glismet bist, gell? Wir sind ein bisschen unterschiedlich glismet. Und wenn du viel geschäftige Persönlichkeitsanteile hast, so wie ich, dann wirst du vermutlich, nicht sicher, aber vermutlich eher ein bisschen mehr nach links tendieren, oder? Und wenn du eher so wie meine Frau und übrigens auch unser Hund mehr gemütliche Persönlichkeitsanteile hast, dann wirst du vielleicht ein bisschen eher nach dieser Seite tendieren. So ist das. Und mit großer Wahrscheinlichkeit wird deine Persönlichkeit auch deine ganzen übrigen Lebensbereiche durchdringen. Und wenn du das nicht glaubst, dann sprich doch einmal mit deinen besten Freunden. Frag einmal deinen Partner, deine Partnerin. Sie werden das erklären, wie das bei dir läuft, wenn du es dann glaubst. Die Art, wie wir persönlich gestrickt sind, hat vermutlich mehr damit zu tun, wie wir die Bibel lesen und wie wir sie verstehen, als uns bewusst ist. Und gerade deshalb, kleine Randbemerkung, ist es ja so entscheidend, dass wir die Bibel immer wieder gemeinsam lesen, gemeinsam durchforschen, gemeinsam fragen, was sie zu sagen hat. Die Bibel, nochmals eine kleine Randbemerkung, gell? Die ist gar nicht so sehr gut dafür geeignet, dass man sie einfach alleine liest. Es kommt am besten, wenn man das gemeinsam tut. Also, jetzt natürlich die Frage, in welche Richtung hat Jesus dann tendiert? Die kurze Antwort auf diese Frage heißt, wir wissen es nicht. Und die lange Antwort heißt, wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Sicher ist, dass Jesus aber nicht in die Richtung tendiert hat, die Spannungen, die Bibelleser immer wieder mal spüren beim Lesen der Texte, einfach aufzulösen. Jesus hat eher dazu tendiert, diese Spannungen sogar noch auszuweiten, dieses Spannungsfeld ein bisschen größer zu machen. Wenn wir seine längste zusammenhängende Rede, und das ist übrigens die Bergpredigt, wenn man seine längste zusammenhängende Rede anschaut, dann wird das überdeutlich. Und jetzt wieder zur Bibel, du kannst aufschlagen. Die Bergpredigt findest du in Matthäus Kapitel 5 bis Kapitel 7. Und jetzt Handy oder Bibel. Und wir kommen jetzt, wir können nicht diese ganzen drei Kapitel lesen, wir schauen uns einmal Matthäus 6, Vers 25 bis 34 an. Matthäus 6, Vers 25 bis 34. Und jetzt lesen wir auszugsweise aus diesem Text. Da sagt Jesus, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und dann geht dieser Abschnitt noch weiter. Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken, was sollen wir anziehen? Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. In welche Richtung tendiert Jesus? Ist es eher Richtung Gelassenheit und Ruhe, wenn wir diesen Text anschauen? Oder ist es eher Engagement und Leidenschaft? Und ich denke, wenn wir nur diesen Text anschauen, dann ist die Richtung relativ klar. Und das Beste ist, diese Verse, die wir gerade gelesen haben, die entspringen nicht irgendeiner vagen Projektidee. Diese Verse sind eine starke Verheißung. Und diese starken Verheißungen, die haben tatsächlich die Kraft, eine große Gelassenheit in dein Herz zu bringen, eine große Ruhe in dein Herz zu bringen. Gott sorgt. Du musst nicht mehr länger ängstlich herumrennen. Du musst nicht mehr sorgenvoll darauf schauen, reicht das jetzt wirklich mit meiner Altersvorsorge, bis ich dann eben 80 oder 90 oder plus minus bin, oder? Gott sorgt für dich. Gott wird für dich schauen. Das gibt Luft zum Atmen. Das schafft Gelassenheit. Aber Jesus wäre natürlich nicht Jesus, wenn er nicht innerhalb dieser Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, auch einen gewaltigen Spannungsbogen zu eben diesem Text aufbauen würde. Und jetzt kannst du eine Seite zurückblättern in deiner Bibel oder ein bisschen zurückscrollen bei deinem Handy und kommst zu Matthäus 5. Wir schauen uns nur einen exemplarischen Text dazu an. Matthäus 5, Vers 29 bis 30. Und auch hier lese ich einfach einmal auszugsweise. Und jetzt schnall dich einmal gut an deinem Stuhl, gell, damit es dich nicht gerade umhaut. Wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser du verlierst eines deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und dann geht es noch weiter. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab, wirf sie weg. Es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle zu kommen. Hey, in welche Richtung tendiert da Jesus gerade? Ist das eher Gelassenheit und Ruhe? Oder ist das eher Engagement und Leidenschaft? Ich glaube, wenn wir einfach diesen Text anschauen, dann ist die Richtung klar. Reiß dein Auge heraus, hack deine Hand ab. Das sind starke Worte, die schockieren regelrecht. Das ist nicht der Jesus, den wir von diesen lieblichen und süßlichen Wandbildern kennen. Es ist nicht der Jesus, da in der Krippe dieses niedliche Kind. Nein, nein. Jesus strapaziert uns an dieser Stelle nicht nur, sondern er irritiert uns regelrecht. Oder noch etwas kritischer nachgefragt. Kann man jemandem, der so etwas sagt, kann man so jemanden überhaupt ernst nehmen? Oder noch kritischer gefragt, ist jemand, der so etwas sucht, nicht eigentlich eine Gefahr? Und sind die Leute, die so einem Jesus einfach aufs Wort gehorchen, nicht brandgefährliche Leute? Ich denke, solche Fragen haben durchaus ihre Berechtigung. Und alle, die sich einfach an der Bibel orientieren, einfach am Text, die müssen sich die Frage gefallen lassen, warum eigentlich nicht mehr einäugige und einhändige Christen herumlaufen, gell? Und wenn du sagst, ich nehme die Bibel halt einfach, wie es dasteht, ich halte mich halt einfach an die Anweisungen der Bibel, dann muss doch die Frage sein, können wir hier Jesus wirklich wörtlich nehmen? Und wenn wir diese Worte nicht wörtlich verstehen können, wie können wir sie dann verstehen? Und welche Worte von Jesus kann man überhaupt wörtlich nehmen und welche kann man nicht wörtlich nehmen? Und wer entscheidet eigentlich darüber, was man jetzt wörtlich nehmen kann und was nicht? Das ist eine ganze Fülle von Fragen und wir werden die meisten dieser Fragen heute Morgen nicht einmal streifen können. Ich glaube, diese Fragen eignen sich am besten zum gemeinsamen Nachdenken und Forschen über die Bibel und wie wir sie verstehen können. Ein paar Schneisen möchten wir aber trotzdem in den Wald dieser Fragen jetzt hineinschlagen. Wie sind diese Aussagen von diesem ausgerissenen Auge und dieser abgehackten rechten Hand, wie sind dann die zu verstehen? Und ich schlage vor, wir verstehen sie am besten hyperbolisch. Weil möglicherweise hast du das Wort noch gar nie gehört. Ich glaube, es ist nicht das Trendwort 2021, hyperbolisch. Hyperbolisch meint eine bewusst übertreibende Sprechweise. Wer hyperbolisch redet, der möchte kräftig zum Nachdenken herausfordern. Wer hyperbolisch redet, der möchte Menschen aufrütteln oder der möchte auch provozieren. Aber warum können wir überhaupt so sicher sein, dass Jesus hier wirklich hyperbolisch, also in übertriebener Art und Weise oder in überzeichnender Art und Weise redet? Es gibt hier einen ganz starken Hinweis darauf. Und der Hinweis ist die Frage, oder besser gesagt, die Feststellung, dass eine wörtliche Befolgung von dessen, was Jesus sagt, nicht zu dem Ziel führt, was er eigentlich meint. Jesus sagt ja das im Zusammenhang, im direkten Zusammenhang zu seinen Jüngern, im direkten Zusammenhang zum nicht unangemessen und auch nicht begehrend auf Frauen zu schauen. Das sagt er seinen Jüngern. Im direkten Zusammenhang von diesem unangemessenen, begehrenden Anschauen von Frauen. Vielleicht ist ja das mehr so ein Männerproblem. Obwohl ich mir ehrlich gestanden gar nicht so sicher bin in dieser Sache. Auf jeden Fall, Jesus verbietet mir nicht, eine Frau anzuschauen. Anders wie in anderen Religionen. Jesus verbietet mir nicht, eine Frau schön zu finden. Jesus verbietet nicht einmal, mich an der Schönheit einer Frau zu freuen. Das ist alles kein Problem. Und wenn es um meine Frau geht, dann ist dieses Begehren, auch dieses sexuelle Begehren, eine überaus gute Sache. Aber wenn ich meine Gedanken einfach freien Lauf lasse, wenn ich meine Gedanken freien Ausgang erlaube, dann wird es problematisch. Und das ist nicht nur so ein Problemchen, wie wir Männer gerne glauben, vor allem wir Männer gerne glauben. Das ist nicht einfach so ein Problemchen. Es ist ein riesiges Problem. Es ist ein Problem, das die Kraft hat, mich auf Distanz zu Gott zu setzen. Es ist ein so großes Problem, dass es die Kraft hat, mich auch auf ewig und auf unüberbrückbare Distanz zu Gott zu setzen. Und das meint die Bibel mit Hölle. Hölle, das ist der Ort in unüberbrückbarer Distanz zu Gott. Die Hölle, das ist buchstäblich ein gottloser Ort. Das ist Hölle. Was ist jetzt aber das Problem? Wenn ich mein rechtes Auge deshalb ausreiße oder und durch so ein Glasauge ersetze. Du spürst es nun. Ich habe ja immer noch das linke Auge. Ich habe immer noch das linke Auge, weil das eigentliche Problem immer noch nicht gelöst ist. Und natürlich kann ich die rechte Hand abhacken. Versuch das einmal. Du wirst feststellen, dass du in kürzester Zeit eine geniale Linkshändlerin wirst. Und das eigentliche Problem ist vermutlich nicht gelöst, weil es tiefer sitzt, viel, viel tiefer. Jesus stachelt uns mit seiner hyperbolischen Rede also regelrecht zum Denken an, zum gemeinsamen Denken, zum gemeinsamen Forschen. Das ist hier gefragt und ich möchte es mit aller Vorsicht sagen, dieses Denken und gemeinsame Forschen ist gefragt und nicht einfach das Bibelverse büffeln. Das ist nicht falsch, aber es greift zu wenig weit. Ich glaube, was Jesus mit dem Auge und der Hand sagen will, ist Folgendes. Nimm die Dinge, die das Potenzial haben, dich von Gott zu trennen. Nimm diese Dinge ernst. Nimm diese Dinge sehr, sehr ernst. Jeder Zerbruch hat einmal mit einem kleinen Riss begonnen. Vielleicht mit einem Haarriss, den man kaum sieht. Jeder Zerbruch hat einmal mit einem Riss begonnen. Jeder menschliche Zerbruch und jeder Zerbruch der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Dein Problem ist vielleicht nicht dein Auge. Und dein Problem ist vielleicht auch nicht deine Hand. Dein Problem ist vielleicht dein fast krankhafter Blick in den Spiegel oder auf die Waage. Dein Problem ist vielleicht das ständige Vergleichen. Dein Problem ist vielleicht die schon fast krankhafte Fokussierung auf deine Karriere oder was auch immer. Jesus sagt uns nicht, dass wir jedes Problem augenblicklich anpacken sollen. Jesus sagt uns nicht, dass wir jedes Problem augenblicklich mit jedem Engagement und jeder Leidenschaft angehen sollen. Je nachdem, wie du persönlich gestrickt bist, ist es vielleicht manchmal sogar angesagt, das eine oder andere Problem, das du bei dir feststellst, mit ein bisschen mehr Gelassenheit und Ruhe in Augenschein zu nehmen. Aber wenn es um die Dinge geht, die das Potenzial haben, einen Graben zwischen dir und Gott aufzureißen, wenn es um die Dinge geht, die uns von Gott entfremden, dann ist unser ganzes Engagement gefragt. Dann ist unsere ganze Leidenschaft gefragt, weil dann geht es definitiv nicht mehr um die Nebensächlichkeit. Und jetzt haben wir vorhin Joa gesegnet, gell? Und Evelyn und Dave und auch die Paten, die werden in den nächsten 20 Jahren viel in die Entwicklung von Joa investieren. Und ganz viele andere Menschen werden sich daran beteiligen. Du bist vielleicht auch daran beteiligt, in dieses Engagement, was in den nächsten 20 Jahren in Joa investiert ist. Und das ist gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Und wenn Joa einmal ein Selbstbewusstsein, mit einem gesunden Selbstbewusstsein ausgerüsteter junger Mann sein wird, wenn er eine solide Ausbildung hat, einen hilfreichen Freundeskreis hat, dann wird das immer auch diesen Menschen zu verdanken sein, die sich in ihn investiert haben. Das ist sehr, sehr gut. Und weißt du, natürlich sieht er jetzt noch herzig und klein und schön und so aus, oder? Aber vielleicht wird er einmal ein einflussreicher Politiker. Vielleicht wird er ein erfolgreicher Trainer. Vielleicht wird er ein bedeutender Wissenschaftler. Egal, was auch aus ihm werden wird, es wird damit zu tun haben, was Menschen bereit waren, in ihn zu investieren. Und das ist sehr gut. Die ganz große Frage ist, werden da auch Frauen und Männer sein, die bereit sind, in seine geistliche Entwicklung zu investieren? Sich aus dem Fenster zu lehnen. Und da könnt ihr sicher sein, Alien und Dave, das wird euch immer wieder einmal in eine riesige Spannung hineinnehmen, diese ganzheitliche Entwicklung von Joa. Und dann werden ganz praktische Fragen plötzlich auf dem Tisch sein. Reicht es eigentlich, 6 Tage zu büffeln für die Schule? Oder müssen es 7 sein? Ah, ihr merkt schon, es tut sich ein Spannungsbogen auf, gell? Auf dem Hintergrund der Rede vom Auge und von der Hand möchte ich euch als Eltern, Dave und Evelyn, aber auch allen anderen Eltern sagen, vielleicht dürft ihr im Hinblick auf Prüfungen, auf Ausbildungen, auf Studienplätze manchmal ein bisschen gelassener und ruhiger werden. Und vielleicht ist es je und dann angebracht, im Hinblick auf die geistliche Entwicklung unserer Kinder, ein bisschen mehr Engagement und Leidenschaft an den Tag zu legen. Wir leben in einer Gesellschaft, die diese Dinge dauernd durcheinander bringt. Und es braucht einen starken Kompass, damit die Hauptsache bleibt. Und ganz zum Schluss noch das. Und das ist jetzt sehr, sehr persönlich. Ich glaube, in diesen 28 Jahren, wo ich jetzt schon Pastor bin, hat es noch nie ein Thema gegeben, das dermaßen engagiert und leidenschaftlich und über einen so langen Zeitraum hinweg in der Kirche diskutiert wurde, wie das Thema Corona. Und möglicherweise ist das wichtig, möchte ich gar nicht beurteilen. Vielleicht wäre es aber gerade für uns als Christen auch angebracht, dieser Geschichte mit ein bisschen mehr Gelassenheit und Ruhe zu begegnen. Ein bisschen mehr Energie daraus zu nehmen, damit wir mehr Energie wieder haben, mehr verfügbare Leidenschaft, mehr verfügbares Engagement für die Fragen, die Jesus wirklich unter den Nägeln gebrannt hat. Und das ist zum Beispiel die Frage, wie die Distanz die bei manchen Menschen zwischen sich und Gott besteht, überbrückt werden kann. Und weißt du, die Menschen, wo so ein Riss zwischen ihnen und Gott da ist, das sind unsere Eltern und unsere Kinder. Das sind unsere nächsten Verwandten und Bekannten. Das sind unsere Nachbarn. Lass uns Engagement und Leidenschaft in diese Frage investieren. Und die Frage ist, wie können wir nahe bei Jesus bleiben, wenn wir in Jesus sind, wie das Lars letzten Sonntag entfaltet hat, oder? Wenn wir in Jesus sind, wie kann das sein, dass wir da dran bleiben, dass diese Kraftströme fließen? Und die Frage ist, wie wir gerade in dieser Zeit als Kirche ein Licht für diese Welt, ein Ort der Hoffnung, ein Ort der Gemeinschaft, ein Ort der Einheit sein können, gerade jetzt, wo es so herausfordernd ist. Ich glaube, das geschieht nicht von selbst, dass diese Fragen bearbeitet werden. Und ich glaube, deshalb brauchen wir einander. Gut, dass wir einander haben, auch wenn das manchmal eine sehr spannungsvolle Sache ist. Gott möge uns segnen. Amen. Wir beten miteinander. Du, Jesus, du hast uns nicht einen kleinen Horizont aufgerissen, sondern einen riesigen Horizont. Und mit deinen Gedanken nimmst du uns immer und immer wieder in ein riesiges Spannungsfeld hinein. Ich möchte dich bitten, dass wir Menschen sind und dass wir eine Gemeinde sind, die am richtigen Ort wissen, gelassen und ruhig zu sein. Und die verstehen, wenn es darum geht, mit Leidenschaft und Engagement zu agieren. Hilf uns zu unterscheiden, damit deine Prioritätenliste unsere Prioritätenliste ist. Und dass das, was dir so wichtig ist, Menschen und ihre Beziehung zu dir, dass das unsere Priorität ist. Und komm du, Jesus, weis uns auf die Dinge hin, die das Potenzial haben, in unserem ganz persönlichen Leben Riss in der Beziehung zu dir entstehen zu lassen. Deck das in meinem Herzen bei mir selber auf. Und wenn du heute Morgen da bist und spürst, dass da ein Riss ist in deiner Beziehung zu Gott, dann sage jetzt zu Jesus: Jesus, ich möchte nahe an deinem Herz sein. Himmlischer Vater, setz mich ganz neu in diese Beziehung in Christus. Und du kannst beten: Nimm mein Leben, dreieiniger Gott. Zieh mich nahe zu dir. Lass deine Himmelskultur sich in meinem Leben verwirklichen und deine Jesuskultur in meinem Herzen. Mein Leben gehört dir. Amen.